Guten Tag. Hier spricht die Atom GmbH.
Wenn Sie Interesse haben, können wir mal eine Reportage machen, Schritt für Schritt das Zeug anschauen.
Atom GmbH. Sonntag, 9. September, 5:30 bis 7:30 und Dienstag, 11. September, am Nachmittag von 14:00 bis 16:00.
Es gibt zwei Aspekte. Einer ist der technische Aspekt und der andere ist der administrative. Bei beiden Aspekten spielen natürlich im Finanzen mit, das ist klar.
Die Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg EGL als Herz vom Europäischen Stromverbund. Ein Gespräch mit dem EGL-Vizedirektor Antonio Tiberini.
Sie wissen, dass wir rund Strombezugsrechte in die Schweiz insgesamt von knapp 2000 Megawatt, also das sind zwei grosse Kernkraftwerke, die wir so quasi in Frankreich entlobauen.
Die europäische Atomlobby, die European Nuclear Society, trifft sich vom 23. bis am 28. September in Lyon.
Wir hätten das gerne von Malte Welka als eine internationale Stadt, wo man immer wieder würde hergehen würde. Und nachher hat uns im letzten Dezember der Regierungsrat, den sie da voll haben, realisiert, was das für eine Konferenz ist. Haben sie Angst gehabt wegen der Anti-Kemal-Wild-Bewegung und sie könnten dann nicht in der Lage sein, mit ihrer Polizei da auffällige Proteste und Demonstrationen im Griff zu haben und haben uns deshalb mehr oder weniger bedeutet, wir sollen doch gehen. Und zu diesem Zeitpunkt war Lyon gerade frei und hat genau das gehabt, was wir haben gebraucht für den Kongress.
Was wird dort besprochen? Wie sieht die Lobby selber ihre Perspektive? Was bedeutet die Öffnung von Osteuropa für das westliche Kapital auf dem Gebiet des Atomkreislaufs?
Atom-Europa. Auf der technischen Ebene des Stromverbundnetzes besteht die europäische Zusammenarbeit schon lange, bevor EG92 verwirklicht wird. Auch im wissenschaftlichen Bereich und im Umschieben von nuklearem Material besteht eine enge Zusammenarbeit in Europa. Trotzdem ist auch die Branche nicht unberührt von der europäischen Integration. Eine möglichst unbeschränkte Energieversorgung ist sogar Voraussetzung für das Funktionieren von einem Monstergebilde wie einem gemeinsamen europäischen Markt. Die Schweiz spielt im Europäischen Stromverbund eine zentrale Rolle. Die Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg EGL wird als Herz von diesem Verbundnetz bezeichnet. Im ersten Teil dieser Sendung gehen wir den einzelnen Drähten vom Hochspannungsnetz nach. Die europäische Atomlobby, die European Nuclear Society, INS, trifft sich vom 23. bis am 28. September in Lyon, statt wie das letzte Mal vor 4 Jahren in Genf. Trotzdem spielt die Schweiz auch da eine zentrale Rolle bei dem Nuclear Europe World Scan, wie die Konferenz heisst. Organisator ist der Peter Voitz von der Schweizerischen Vereinigung für Atomenergie, SVA, in Bern. Gleichzeitig eben auch Chefsekretär von der INS. Mit dem Peter Voitz ein Interview über die Atomkonferenz in Lyon im zweiten Teil. Was hat das Atomlobby für eine Perspektive? Was bedeuten die Anti-Atom-Initiativen für sie? Aber auch Informationen von der Gegenseite. Gegen den Kongress ist am Samstag, 22. September, eine Demo geplant. Der letzte Teil handelt dann vom neuen Markt Osteuropa. Die DDR zum Beispiel liefert Uran, das unter katastrophalen Bedingungen abgebaut wird. Ein paar Reaktoren müssen wir auch erneuern. Die Tschechoslowakei könnte ein paar AKW dazubauen, um Nettostrom zu exportieren. Die Wiederaufbereitung passiert zentral in Sellafield und Laag, aus Kostengründen. Nur noch nicht ganz klar ist, wo das zentrale Atommülllager hinkommen könnte.
Auf dem Gebiet des Elektrizitätsverkehrs besteht der Markt schon weitgehend. Das Europa der Elektriker ist älter als das Europa der Politiker.
Das Zitat stammt vom heute eher im Hintergrund wirkenden Energiepapst Michael Kohn, niedergeschrieben 1988 in der NZZ-Sammlung «Schweiz EG – Stimmen der Schweizer Wirtschaft zur europäischen Integration».
Das Zitat stimmt, weil die Europäer haben sich, und zwar unabhängig davon, jetzt, ob sie in der Europäischen Gemeinschaft oder nicht, eben die Schweiz und Österreich sind dabei in dem Verbund, obwohl sie bei der Europäischen Gemeinschaft nicht dabei sind, haben sich zusammengetan schon vor fast 40 Jahren.
Der Antonio Tiberini, Vizedirektor der Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg EGL. An ihn verweisen hat mich die Vizedirektorin vom Verband Schweizerische Elektrizitätswerk VSE, Tirin Aegeter. Laufenburg sei das Herz vom Europäischen Stromverbund.
Es gibt ein grosses Verbundnetz, das geht von Dänemark im Norden bis Portugal im Südwesten und bis Griechenland im Südosten von Europa. Und es ist jetzt so, man muss sich so vorstellen, dass alle Kraftwerke, die elektrische Energie produzieren, in den Netz einspeisen und alle Verbraucher an dem Netz angehängt sind. Natürlich, das ist, ich rede von der Hochspannungsebene. Also da sind entweder grosse Konsumenten wie grosse Industrien oder dann alle anderen, aber dann durch Transformation bis aber an der Steckdose. Also alle produzieren mit und alle und andere verbrauchen, aber in ganz Europa verteilt. Und jetzt Laufenburg ist in einem von den geografischen Zentren, da muss man nur auf die Landkarte von Europa schauen. Und darum sagt man etwa die, das sei Herz von Europa. Also das kann man nur so verstehen. Es hat auch einen historischen Grund. Die Schweiz, also Laufenburg insbesondere, ist an der Grenze mit Deutschland auf einer Seite und sehr nah bei der Grenze mit Frankreich. Und der Europäische Verbund ist historisch gesehen von da aus gewachsen, weil nach dem Krieg wir vermittelt zwischen den Deutschen und den Franzosen und haben eine Verbindung via die neutrale Schweiz hergestellt. Und so ist dann weiter gewachsen bis für die heutige Situation.
Die heutige Situation ist die. Am Europäischen Stromverbund sind 14 Länder beteiligt, die in 5 Blöcke aufgeteilt sind. Spanien, Portugal und Frankreich werden von der Electricité de France, EDF, koordiniert. Die Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk RWE übernehmen den Stromtransport in der BRD, Österreich, Dänemark und den Benelux-Staaten. Die jugoslawische Elektrizitätsgesellschaft Jugel ist Griechenland und Albanien angehängt. Und Italien bildet für sich einen Block, wo die nationale Elektrizitätsgesellschaft Enel die Verteilung übernimmt. Auch die Schweiz mit der EGL als Zentrum bildet für sich einen Block. Da von Laufenburg aus wird die Gesamtabrechnung vom Europäischen Stromverbund gemacht. Wer hat wann von wem Strom bezogen und zu welchem Tarif? Um das ein bisschen zu illustrieren, während dem Gespräch mit dem Herrn Tiberini hat ein paar Mal das Telefon geläutet und jedes Mal in einer anderen Sprache ist über Stromlieferungen oder Engpässe verhandelt worden. Beim einen Telefon aus Jugoslawien ist es darum gegangen, dass die Jugel Ölkraftwerke abstellen wollte, weil der Ölpreis durch die Golfkrise gestiegen ist. Jugoslawien wollte billigeren Atomstrom von der BRD, Frankreich oder der Schweiz beziehen. Dummerweise sind da aber gerade etliche AKW in Revision. Da kann auch die EGL nicht helfen, wo sie gern würd liefern. Von den Übertragungskapazitäten in diesem Netz machen die Verbundleitungen der Schweiz ein Drittel der Gesamtkapazität aus. Im Jahr 1988 hat die Schweiz 22% zu den Gesamtexport beigetragen. Der grösste Anteil hat da Frankreich. Beim Import liegt die Schweiz bei 13%. Am meisten importieren tut Italien.
Wie stellt sich jetzt die Elektrizitätswirtschaft, die ja schon stark vernetzt ist, zu der europäischen Integration? Der Adolf Gugler, Direktionspräsident der Elektrowatt, schreibt dazu im Bulletin der Schweizerischen Kreditanstalt:
Der Europäische Stromverbund ist das stolze Resultat unternehmerischen Denkens und Handelns ohne staatlichen Interventionismus. Dank ihm ist im internationalen Stromgeschäft die Freizügigkeit, wie sie die Länder der Europäischen Gemeinschaft ab 1992 für die ganze Wirtschaft beschlossen haben, schon lange Realität.
Es braucht also keine neue Reglementierung durch die EG. Dass der Gugler das gerade im SK-Bulletin schreibt, liegt nahe. Die Elektrowatt gehört mehrheitlich der SK und die Schweizer Banken haben ja auch kein besonderes Interesse an einer vollen EG-Integration. Die Elektrowatt wiederum, wenn wir schon bei den einzelnen Fäden vom Netz sind, hat die Aktienmehrheit von der EG Laufenburg. Und damit kommen wir zurück zum Antonio Tiberini, auch er kein Freund von stärkeren Eingriffen in die Elektrizitätswirtschaft.
Wird sich da etwas ändern durch die EG?
Ja, es gibt zwei Aspekte. Einer ist der technische Aspekt und der andere ist der administrative, wenn Sie wollen. Wobei bei beiden Aspekten spielen natürlich im Finanzen mit, das ist klar. Im technischen Bereich wird sich sicher nicht viel ändern, weil, wie gesagt, das funktioniert schon heute. Und ich glaube, wenn man von der Zuverlässigkeit von der Versorgung jetzt ausgeht, jeder sieht, oder vielleicht man merkt es nicht einmal, wie das zuverlässig ist. Wir erleben fast keine Stromunterbrüche mehr, grossflächig und über längere Zeiten. Das ist passiert seit 15 und mehr Jahren praktisch nur auf lokaler Ebene, aber grossflächlich haben wir keinen Blackout in Europa. Oder nur ganz vereinzelte. Mal ist Paris im Dunkeln geblieben, wenn ich mich recht erinnere. Aber nie ganze Länder. Also technisch sehe ich keine grossen Änderungen. Was Brüssel will für Europa, ist mehr Kontrolle. Wobei, ich glaube, sie auch in Brüssel sehen die Leute langsam, eben Nicht-Elektriker, wenn sie so wollen, wie die Sache funktioniert. Sie haben am Anfang nicht gesehen, was die Situation genau schon ist. Und ich glaube, jetzt langsam merken sie schon, dass nicht mehr viel kann besser machen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich finde, man da als super Mensch, ich weiß nicht, was für Leistungen vollbracht. Aber ich glaube, man hat doch ein Netz beieinander, das zuverlässig ist. Und somit jeder, der zieht, kann fast mit Sicherheit sagen, wenn ich jetzt das Apparat so und so einschalte, dann habe ich den Fuß. Also ich glaube, es ist gut organisiert. Es stimmt, dass wir mit der Zunahme vom Verbrauch kommen in gewisse Teile von Europa, an gewisse Grenzen von der Übertragungskapazität. Also da braucht die mehr Übertragungsleitungen und da kommen wir aber in ein Problem, das nicht technisch ist, das wissen Sie, da kommen wir in ein Problem von der Schwierigkeit, neue Leitungen zu bauen, überhaupt bewilligen zu lassen. Man hat für jede neue Hochspannungsleitung mit Schwierigkeiten zu kämpfen, natürlich, weil viele Leute nicht wollen, dass die Leitung durch ihr Gebiet durchgeht. Das sind also mehr Schwierigkeiten von der Sättigung, das heißt, wenn der Verbrauch überall weiter ansteigt, und das ist bei dem elektrischen Strom vorausgesehen, dass das wird in ganz Europa noch so weitergehen. Und durch das wird langsam auch das Hochspannungsnetz an gewissen Orten überlastet. Das sind Probleme, die auch die Europäische Gemeinschaft zentral von Brüssel aus nicht lösen kann, weil jede Leitung muss für sich dann gebaut werden. Natürlich nach einem gewissen Plan, man muss dort planen, wo am meisten überlastet ist, wie zum Beispiel in der Region Genf-Lausanne in der Schweiz. Das ist eine der Regionen, die seit Jahren überlastet sind. Natürlich nach einem gewissen Plan, aber da muss man den lokal lösen, weil der Widerstand gegen die Leitungen ist lokal. Und das ist auch verständlich, nicht verständlich. Im Sinne, dass immer der berührt ist von irgendeiner Anlage, sei es jetzt eine Produktionsanlage oder eine Hochspannungsleitung, ist eher dagegen als einer, der in Brüssel sitzt.
Ein Erfolg von der EG in anderen Bereichen ist zum Beispiel, dass Subventionen abgebaut werden. Jetzt ist es so, dass in Frankreich der
Atomstrom indirekt subventioniert wird vom Staat. Könnte das ein Erfolg sein vom EEG-Zusammenschluss, dass dort gestrichen wird?
Ja, als Erste würde ich vielleicht sagen, man kann nicht ohne weiteres sagen, dass der Strom in Frankreich subventioniert. Die Tatsache in Frankreich ist, dass der Strom nationalisiert ist. Also es gibt eine Gesellschaft und die liefert dann an alle Konsumenten, sei es jetzt Grossindustrie oder Haushalte, und exportiert, wie man weiß, ziemlich viel. Also sie kann dann intern, in ihre interne Bilanz, die Gewichte anders lagern, als wenn da verschiedene Gesellschaften wären. Kommt dazu, dass sie als nationale Gesellschaft doch unter der Überwachung von verschiedenen Ministerien steht. Also in dem Sinn auch bis zu einem gewissen Punkt ein politisches Instrument kann darstellen. Aber die Électricité de France, wie die Gesellschaft heißt, ist eine Gesellschaft, die recht unabhängig funktioniert und die ein eigenes Budget hat und wo im Prinzip muss ihre Kosten decken. Dass da ein Zusammenhang hat mit anderen nationalen Gesellschaften oder übergeordneten Problemen, die in Paris auf einer nationalen Ebene gelöst werden, dass da ein Zusammenhang hat, ist schon klar. Aber man kann nicht generell sagen, dass sie subventioniert. Es ist mehr möglich, dort eine nationale Politik zu betreiben, Preispolitik. Aber als Gesellschaft funktioniert sie wie bei uns eine Aktiengesellschaft, nur ist sie viel, viel grösser. Und es hat effektiv gewisse Beziehungen zu anderen grossen oder übergeordneten Kriterien von nationaler Bedeutung in Frankreich, was wir in der Schweiz nicht haben.
Zu diesen übergeordneten Interessen von nationaler Bedeutung gehört zum Beispiel die Atomwaffenproduktion. Frankreich mit der Force de Frappe braucht einen Haufen Plutonium und der Schnellbrüterin Malville zum Beispiel, die in erster Linie soll Plutonium produzieren soll, könnte nie wirtschaftlich funktionieren, wenn nicht das Militär seine übergeordneten Interessen hat. Wieso aber kauft die Schweizer Elektrizitätswirtschaft nicht einfach weiter und noch mehr billigen französischen Atomstrom zum Pumpspeichersee in den Alpen zu füllen, stattdessen Isern am Weiterausbau vom AKW-Park in der Schweiz festhalten, wo doch der Strom ab Schweizer AKW einiges teurer ist. DGL ist unter anderem am AKW Leibstadt beteiligt mit 15% und stellt dort auch Geschäftsleitung.
Die Gestehungskosten von Leibstadt sind bekannt, die sind knapp über 9 Rappen pro Kilowattstunde. Und stimmt, dass die 9 Rappen mindestens momentan sind, leicht höher als Gestehungskosten von den Strombezugsrechten aus Frankreich. Das ist eine Tatsache. Es gibt aber andere Sachen, die wir müssen in dem gleichen Zusammenhang ins Feld führen. Eine ist, Leibstadt ist voll unter schweizerischer Kontrolle. Also es wird von der schweizerischen Atombehörde kontrolliert, es wird von uns verwaltet und technisch betreut. Man hat also eine andere Beziehung zu Leibstadt. Man weiß, Leibstadt wird bis zu seinem Lebensende, das wird etwa, man rechnet mit ungefähr 40 Jahren, uns zur Verfügung stehen. Mit den Strombezugsrechten von Frankreich ist nicht einmal immer so, dass die Lebensdauer von einem Kraftwerk haben. Oder? Zum Teil sind sie 10 Jahre befristet oder 20 Jahre befristet und dann ist Ende, nicht dann abrupt auf Null. Und wir können dort nicht bestimmen. Ich meine, wenn die Franzosen jetzt eine von diesen Kraftwerken weniger stark auslasten, weil in der Schweiz fahren wir möglichst Volllast mit unseren Kernkraftwerken. In Frankreich, die haben so viele Kernkraftwerke, die müssen auch regulieren mit dem. Also sie müssen auf und ab mit der Leistung. Und diese Entscheidungen sind wir völlig ausgesetzt. Ich möchte nicht so weit gehen und sagen, ja, die Auslandabhängigkeit ist noch gefährlich. Ich würde da den Franzosen jetzt mindestens im Moment ein Unrecht tun. Die sind also ausgezeichnete Partner und sind bis jetzt sehr zuverlässig gewesen. Aber erstens ist es schwierig, über die Zuverlässigkeit von einem Partner, der von einer Regierung abhängt, also wo nicht einfach, hat wohl einen Vertrag mit uns, aber Es gibt übergeordnete Probleme eventuell, die in Richtung höhere Gewalt gehen oder so, die weniger Sicherheit geben, als wenn man ein Kraftwerk im Lande hat. Aber und man hat schon Schwierigkeiten gesehen, wenn sie in Streiks hatten und große Schwierigkeiten hatten, bereits jetzt, in gewissen Phasen, wo sie die Streiks hatten, die Verträge zu erfüllen. Das haben sie bis jetzt immer gemacht. Aber es ist also sehr knapp gewesen. Sie haben gesagt, also wenn die Streik noch weitergehen, werden wir möglicherweise Schwierigkeiten haben zu liefern. Also es ist wirklich nicht dasselbe, ein Strombezugsrecht, auch wenn es in Frankreich ist, wo wirklich bisher ein zuverlässiger Partner war, als wenn man sagt, wir haben unseren Strom im Land erzeugt. Dritter Punkt kommt die Sicherheit vom Netz. Man kann nicht beliebig viel am Ort A produzieren und am Ort B konsumieren in einem vermaschten Netz. Ein Netz, man muss es sehen, ist wie ein Spinnennetz, oder? Wenn man so will, und vermascht. Es will an allen Orten gezogen, von den Konsumenten, von den Verbrauchern. Und es muss schon rein elektrotechnisch auch an mehreren Orten eingespeisen werden. Es darf kein grosses Ungleichgewicht in der Einspeisung des Netzes passieren. Also das Spiel von immer mehr an einem Ort produzieren und immer weniger an anderen Orten, bringt technische Probleme von der Stabilität des Netzes, von Verlusten, das ist ganz klar, dann gibt es immer größere Ströme, die eben von A von B oder zu B fließen mit grossen Verlusten. Und das ist ein Unsinn, wenn man auf der grossen Skala passiert. Und der Spannungsverlust, oder? Die Spannung wird immer schwächer am Ende vom Netz. Ich meine, wenn es in 100 km ist es schwächer, und 200 km Distanz ist noch schwächer und so weiter. Irgendwo hat es eine Grenze. Also das ist der dritte Punkt. Und der vierte ist, dass jedes Land muss im Lande eine gewisse Kapazitätsreserve haben, um können erstens die eigenen Ausfälle abdecken. Es kann immer passieren, dass eine Turbine bleibt stehen, aus irgendeinem technischen Grund. Passiert auch immer wieder. Und auch zum dem anderen aushelfen, weil wir sind froh, wenn eine Maschine bei uns längere Zeit außer Betrieb muss bleiben, weil ein Ersatzteil eine Lieferzeit von 3 oder auch 6 Monaten hat, wenn wir vom Ausland Hilfe erhalten können. Aber wir werden im Verbundnetz nur dann akzeptiert, wenn der Gefallen auf Gegenseitigkeit beruht. Auch wenn wir auch Reserve haben, sodass, wenn die Panne im Ausland passiert, dass wir helfen können. Also ein Verbund kann nur so funktionieren. Und wenn man weg von der Gegenseitigkeit geht und von der technischen Ausgleich, dass also überall eingespeisen wird, dann kann man riskieren, dass eines Tages man eingeladen wird, auszusteigen. Vom Netz meine ich jetzt. Dass man sagt, sie sind kein guter Partner mehr, sie tun nur profitieren und nie helfen. Also danke vielmals, aber wir brauchen sie nicht mehr.
Wäre das eine Folge vom Ausstieg aus der Atomenergie in der Schweiz?
Wir produzieren heute 40% in der Schweiz mit Atomenergie, mit Atomkraftwerken. Im Winter zwischen 45% und 50%. Und Sommer und Winter müssen wir trennen, weil die grosse Produktion vom Sommer ist passiert zum Teil in Flusskraftwerken. Und das Wasser können wir nicht ins Winter überlagern. Also das Wasser kommt und entweder wird sie exportiert oder sie läuft übers Wehr und ist somit für die Schweiz verloren. Also man darf nicht die Überschüsse vom Sommer global im Jahrenüberschuss einrechnen, weil die können wir im Winter einfach gar nicht brauchen. Die stehen nicht zur Verfügung. Also wir müssen uns schon auf den Winter konzentrieren, wo der Verbrauch höher ist und wo die Erzeugung viel tiefer ist, eben weil die Flüsse viel, viel weniger Wasser führen als im Sommer. Und jetzt tun wir haben gesehen, jetzt den letzten Winter haben wir schon fast 2000 Millionen Kilowattstunden müssen importieren. Der Verbrauch steigt noch leicht, aber es steigt, also man geht immer mehr in die Richtung, dass wir im Winter importieren müssen. Und man kann sich auch fragen, ja, woher importieren? Nicht? Also es muss erstens der Wille vom Exporteur da sein und zweitens die Möglichkeit. Und wenn wir jetzt schauen, was der Verbrauch in Europa ist, um uns herum, und was die Produktionskapazitäten sind, die dazu gebaut werden, muss man sagen, wenn nicht jeder mitmacht mit zusätzlicher Produktion, dann ist bald Ende. Also Ende sehen wir spätestens Ende von dem Jahrzehnt, also Jahrhundert. Da werden wir nicht mehr können dazu bauen, also noch mehr importieren. Und das, um das zu erläutern, als banales Beispiel, sind schon die Übertragungsleitungen, die werden das nicht mehr können. Und nachdem heute fast nicht mehr möglich ist, eine neue Hochspannungsleitung zu bauen, wegen der Opposition, dann wird das einfach nicht mehr möglich sein. Also Ausstieg aus der Kernenergie ist eine sehr gravierende Sache von uns aus gesehen, als Versorger. Weil man sieht nicht, wie man das kann ersetzen kann, auch weil, wenn wir da importieren wollen, wir nicht mehr möglich sein. Es bleibt effektiv die Möglichkeit vom Sparen. Und da, glaube ich, da würde die ganze Diskussion wieder losgehen über die Möglichkeit, effektiv jede zweite Kilowattstunde zu sparen, ohne eine interne Revolution, vielleicht eine friedliche, aber eine, wo man sich abtrennt vom Rest von Europa und man sagt, ja, wir können auf dem Niveau nicht mehr weitermachen. Und bitte, das ist eine Diskussion, die ich jetzt nicht vorgesehen im Rahmen von dieser Sendung, aber meine persönliche Meinung, und ich glaube, ich spreche jetzt da als Bürger und nicht so sehr als Versorger, aber schon in Kenntnis von allen den Sparmaßnahmen, die schon getroffen hat in der Schweiz, schon rein aus finanziellen Gründen, weil sie eigentlich gelohnt hat, und von anderen, die immer noch für ein Sparpotenzial, das man detailliert studiert hat, ich sehe nicht, wie man jede zweite Kilowattstunde in dieser Zeit, also bis zum Jahr 2020 rund, wo man den endgültigen Ausstieg wäre, kann man einsparen. Die Frage ist nicht, ob man kann oder nicht kann. Man kann, alles kann man. Aber die Frage ist, zu welchem Preis?
Preisfrage also, wie schaffen wir den Ausstieg? Nach Meinung vom Stromversorger Tiberini, nur mit der Revolution kann auch friedlicher sein. Vielleicht ist das als Hinweis oder Aufforderung zu werten. Wir hören einen Ausschnitt aus dem Circulus Aquae, einem Wasserkreislauf von der Family of Percussion. Bis jetzt haben wir zur europäischen Integration vor allem die Sicht vom Versorger vom Nuklearfachmann gehört. Was passiert jetzt auf politischer Ebene, um die Elektrizitätswirtschaft stärker in den EEG-Markt einzubinden? In den einheitlichen europäischen Akten, die die Voraussetzungen für EEG 92 regelt und am 1. Juli 1987 in Kraft getreten ist, ist der Energiebereich noch ausgeklammert. Die EEG-Energiekommission hält in ihrem Bericht «Der Binnenmarkt für Energie 1988» fest,
dass im Energiebereich verschiedene spezifische Situationen vorherrschen, welche dem vermehrten Einsatz von Wettbewerbselementen im Sinne des Binnenmarktes Grenzen setzen. Stichworte dazu sind Versorgungssicherheit, gleichmäßige Verteilung, strategischer Charakter der Energiewirtschaft.
Es ist dabei zu berücksichtigen, dass in so Fachkommissionen immer auch die Interessenvertreter hocken. In dem Fall die Vertreter von der Elektrizitätswirtschaft, die sich ja eben nicht dreinreden lassen. Ebenso eindeutig zusammengesetzt ist eine Arbeitsgruppe, die unter Federführung vom Bundesamt für Energiewirtschaft die europäische Integration Aussichten für die schweizerische Elektrizitätsversorgung untersucht hat. Vom Bundesamt für Energiewirtschaft sind 3 Vertreter in dieser Arbeitsgruppe gesessen, vom Eidgenössischen Integrationsbüro eine. Die Elektrizitätswirtschaft selber war gerade mit 6 Personen vertreten gewesen.
Die Energie wird von diesem wirtschaftlichen Integrationsprozess nicht ausgeschlossen bleiben, da die Gemeinschaft hofft, die Konkurrenzfähigkeit ihrer Unternehmen insbesondere auch mittels einer sicheren und billigeren Energieversorgung zu stärken.
Heisst es in der Einleitung zu diesem Bericht. Teilnehmer der Arbeitsgruppe äußern dabei ihre persönliche Meinung, die sich nicht mit der Meinung des Bundesamts decken oder mit der Haltung der Unternehmen, wo einzelne Vertreter drin arbeiten. Das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement EVED hat den Bericht zur Veröffentlichung freigegeben, ohne sich zum Inhalt zu äußern. Veröffentlicht wurde er im Bulletin vom Schweizerischen Elektrotechnischen Verband SEV und dem Verband Schweizerische Elektrizitätswerk VSE in der Ausgabe vom 24. März 1990. Nach einem Haufen organisatorischen und technischen Voraussetzungen kommt die eigentliche Frage unter Punkt 4. Wie stellt sich das Problem? Es geht um die Vergrösserung des europäischen Elektrizitätsmarkts und erhöhte Konkurrenz. Es ist schwierig, die möglichen Konsequenzen für die schweizerische Elektrizitätswirtschaft zu beurteilen, wenn ein europäischer Strombinnenmarkt geschaffen werde, solange nicht klar sei, wie der Markt genau aussehe. Laut der EEG-Kommission ist die gegenwärtige Betriebsweise vom europäischen Verbundnetz ein Haupthindernis auf dem Weg zum Strombinnenmarkt innerhalb der EEG. Die britische Ingenieurfirma Merz und McLellan hat den Auftrag gehabt, 3 Varianten zum heutigen Verbundnetz zu untersuchen. Erstens, ein vollständig integriertes europäisches Verbundnetz, das zu einem zentralen europäischen Lastenverteiler führen würde. Also die Funktion der EGL heute, aber für ganz Europa, inklusive Skandinavien und Großbritannien zusammen mit Irland. Allenfalls mit der Zeit auch mit den osteuropäischen Ländern. Das zweite Szenario, die Benutzung des europäischen Verbundnetzes, um den Strom von besonders günstigen Produzenten an interessierte Grossverteiler in anderen Ländern zu verkaufen, auf der Basis von Verträgen. Oder das dritte Szenario, die Benutzung des Netzes einerseits, um einzelne industrielle Grosskunden mit kostengünstigem Strom zu versorgen und andererseits Energie, die in industrieeigenen Anlagen produziert wird, zu übertragen. Das heisst, der Austausch basiert auf der Basis von Durchleitungsverträgen, Verträgen, die die Benutzung des Netzes als Transportweg regeln. Bei allen 3 Varianten wäre die heutige Zentralrolle der Schweiz in diesem Netz infrage gestellt, weil die Schweiz nicht EEG-Mitglied ist. Auch wenn sie das wäre, werden sich selbst die grössten Überlandwerke der Schweiz im Vergleich mit den nationalen Elektrizitätsgesellschaften von Frankreich und Italien als Zwerge ausnehmen. Frankreich hat dabei ein besonderes Interesse und ist auch einer der grössten Promotoren des Strombinnenmarkts. Das schaffe besonders für die schweizerische Elektrizitätsgesellschaften ungleiche Startbedingungen. Ein Grund mehr, die aus politischen Rücksichten angestrebte Einführung von neuen Hemmnissen gegen die Elektrizitätsversorgung in unserem Lande zu vermeiden.
ist der Schluss von dieser Arbeitsgruppe. Aus der Sicht der Elektrizitätswirtschaft hat schon nur der Bedarfsnachweis für neue AKW keinen Platz mehr in einer wettbewerbsorientierten europäischen Stromwirtschaft. Wenn in der Schweiz kein AKW mehr auf Vorrat oder für den Stromexport gebaut werden darf, hat die Schweiz im gemeinsamen Markt keine Chance. Mindestens sei der Ausbau der Übertragungsleitungen nötig, um aus der geografisch zentralen Lage legitime Vorteile zugunsten der Volkswirtschaft herauszuholen. Auch Bestimmungen für Restwassermengen bei Pumpspeicherwerken oder die Einführung eines Landschaftsrappen, um die letzten unversauten Bergtäler zu schützen, sind marktfremd. Ebenso wichtig für einen freien Markt im Energiebereich sei das Vertrauen in die politischen Behörden. Rechtmäßig erteilten Bewilligungen müsste auch zum Durchbruch verholfen werden. Unlösbare Widersprüche also zwischen der Elektrizitätswirtschaft, die zwar in europäischen Dimensionen funktioniert, sich aber nicht EEG-Vorschriften unterziehen will, und einer eigenständigen Energiepolitik in der Schweiz, die aufgrund von politischem Druck ja allenfalls doch noch in andere Bahnen gelenkt werden könnte.